disembodied.
Und da bei diesem elenden Kreisel in Interlaken, da habe ich das wirklich auch gedacht. Heiland, jetzt bringst du das nicht mal an. So, und dann, ey, komm, Moment. Das ist ja überhaupt nicht schlimm.
Genau.
Und Lila
genau.
Jetzt halt in Italien rum. Okay, irgendwann findet sie den Heimweg dann schon.
Spiritualität ist eigentlich eine Befreiungssaga, nicht? Ein Weg, ein Abenteuer, auch eine Hingabe daran, die unfreien Teile in uns frei werden zu lassen. Aber vielleicht habt ihr das in euch selbst auch schon beobachtet, an diversen Orten auf eurem spirituellen Weg, dass da plötzlich irgendwie so ein kleiner, fiese, perfide Perfektionismus-Gremlin sich eingeschlichen hat. Selbst hier, wo es ja eigentlich eben um diese Freiheit geht. Gerne kommt der Gremlin mit Stimmen wie, da sollte ich doch längst drüber stehen oder warum kann ich das immer noch nicht besser? Und die fieseste Stimme aller Stimmen, finde ich, mit mir muss etwas falsch sein. In dieser Folge von Holy Embodied teilen wir ehrlich und offen und ungefiltert unsere eigenen Erlebnisse mit diesem Perfektionismus, die lustigerweise für uns beide mit Autofahrten zu tun haben und irgendwie, so zumindest sehe ich das, was mit dieser Genesis-Geschichte vom Vertriebenwerden aus dem Paradies zu tun haben scheint. Warum und wie, das hört ihr gleich. Wir, das sind in jeder zweiten Folge die evangelisch-methodistische Pfarrerin und Geschichtenerzählerin Sarah Staub und ich, Lila Sutter, non-duale Theologin, Journalistin und energetische Begleiterin. Holy Embodied ist dein Podcast zur alltäglichen, ehrlichen, menschlichen, manchmal sehr messy, manchmal glasklaren, verkörperten Spiritualität. Holy Embodied macht ernst mit der Mystik im stinknormalen Leben.
Etwas, was mich in den letzten Wochen und Tagen mega beschäftigt, Sarah, ist so mein innerer spiritueller Perfektionismus, der mich total überrascht. Kennst du den?
Ja. Ja, vielleicht. Aber also ich bin jetzt überrascht, dass du dich von deinem überraschen lässt. Ich hatte jetzt eigentlich das Gefühl, dass es für dich gar kein Thema ist.
Eben,
so Perfektionismus ja in anderen Dingen, aber jetzt hatte das Gefühl, so Spiritualität und so, da bist du total frei und entspannt und offen und ja.
Das meinte ich ja auch.
Oh.
Und dann plötzlich merke ich so, shit, ich habe so eine Geschichte in mir drin, die sagt, wenn du nicht irgendwie das mit dieser Klarheit zum Beispiel oder das mit diesem erlebten Frieden im Körper, wenn das nicht in jedem Moment zu 1000% da ist, dann hast du eigentlich versagt.
Wow.
Und ich dachte so, wow, okay, wer bist denn du?
Und wann ist das jetzt so gekommen? Also wann wurde dir das bewusst?
Wirklich so in den letzten Wochen, als ich so in meinem eigenen Sumpf herumgegrübelt habe, wie ich das manchmal so mache.
So am Schwimmen.
Ja, ich meine, in meiner Arbeit mit meiner Mentorin, auch in meiner Arbeit mit mir selbst, da geht es ja vielfach so darum, einfach zu schauen, was ist denn jetzt da, was präsentiert sich da. Und da gibt es quasi vom selben Thema gibt es ja dann immer wieder eine tiefere Schicht, eine weitere Schicht, etwas anderes, ein bisschen einen anderen Aspekt, der gesehen werden will. Und da plötzlich ist mir das so, hat mich das so angesprungen und ich dachte so, aber ja eben, also das mit dem Perfektionismus, wow, okay. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht ein Thema, das uns immer mal wieder begegnet in unserem spirituellen, religiösen Leben. Eben, du beginnst irgendwo und befreist dich vielleicht erstmal von diesem ganzen Streben oder diese Idee von, wenn ich eine gute Christin bin oder sein möchte, dann habe ich diese und jene Dinge zu erfüllen. Wenn ich eine gute Yogini sein möchte, dann muss ich so und so mich verhalten.
Also den ersten Gedanken für mich ist jetzt gerade so, vielleicht müssen wir über Perfektionismus per se mal sprechen. Also wo fängt das dann überhaupt an? Würdest du sagen, dass du per se, jetzt völlig losgelöst von ist ja Sport oder Yoga oder Glaube, würdest du dich als Perfektionistin beschreiben?
Im ersten Moment nicht, im zweiten schon.
Krass, ja, okay.
Ja, ja.
Ja, das sind wieder Geständnisse in diesem Podcast. Das ist also wunderbar. Ich reibe mir meine Händchen.
Ja, also ich finde es ja auch doof. Ich möchte das ja nicht. Also es ist wie so, das ist eine Seite, die ich jetzt nicht unbedingt, ich glaube, das ist auch eine, die sich gerne dann versteckt.
Hm.
Die so tut, als wäre sie nicht hier. Aber da gibt es schon diese Seite von mir, die so findet, wenn es nicht perfekt ist, dann eben, dann hast du eigentlich schon versagt. Und weißt du, es ist nicht nur eine, es hat auch eine authentische, das hat auch eine wahre Komponente da drin. Also ich weiß quasi, wie, das klingt jetzt vielleicht auch mega doof und dann ist dann so ein, huch, hat sie das wirklich gesagt, aber ich weiß, wie gut ich sein kann.
Ich finde, das ist ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und Selbstkenntnis, dass man auch von sich sagen kann, das kann ich gut oder das könnte ich besser.
Genau, und dann, wenn ich merke, jetzt habe ich das nicht so gut gemacht, wie ich eigentlich könnte, dann finde ich ja gut, also gut, dann machen wir es halt nochmal. So.
Ich finde es spannend deswegen, weil, also das würde mich jetzt wundern nehmen. Ich hätte dich jetzt so eingeschätzt, ja, Perfektionismus, aber nicht so dieser, sage jetzt mal, 80% aller Bevölkerung haben diesen Perfektionismus, sondern es ist dein lila Perfektionismus. Also ja, ich will in diesen Sachen gut sein, aber es ist dann vielleicht nicht so, mit dem könnte ich jetzt ins Fernsehen, so dieses Gut, sondern es ist dein ganz persönliches Gut und das ist vielleicht nicht das, was alle anderen sagen würden, ja, das ist erstrebenswert. Ergibt das gerade Sinn? Oder ist es so große Bevölkerungsmehrheitsgut?
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und es ist auch mein Perfektionismus, jener, der authentisch ist oder jener, der wirklich, ich würde dem sagen, der wahr ist, der ist nicht so, das ist dann nichts Verbissenes, sondern das hat was Lustvolles, oder? So mich getrauen, mich bis zu meinem Maximum an Gut auszudrücken. Mega gut gesagt.
Ja, was, ich weiß, was du meinst.
Aber lass uns doch wieder zurückkommen zu diesem spirituellen Perfektionismus und ich weiß, du hast da eine gewisse Karriere hinter dir damit. Also hast du gesagt im Vorgespräch, ja, ich bin so quasi groß geworden. Wie hat sich denn das für dich, wie hast du das erlebt oder wie hat sich das für dich konkret gezeigt?
Also ich bin ja, vielleicht könnte man das als so ein bisschen charismatisch, freikirchlich beschreiben, aufgewachsen und da sind ja ganz viele auch ungeschriebene Gesetze, also allgemein, das ist ja völlig egal, schaut man in eine Kirche oder in eine gesellschaftliche, keine Ahnung, Sache. Also egal wo, sind das ganz oft ungeschriebene Gesetze, dass man so und so sein soll und so sich verhalten müsste, damit man dann gut ist. Und jetzt in diesem Zusammenhang, vielleicht kommt mir gerade so spirituelle Praxis in den Sinn, also stille Zeit machen, das war immer etwas, also die Guten, die machen 20 Minuten morgens um 6 vor dem Schaffen oder vor halt der Schule oder so, die machen stille Zeit.
Und stille Zeit heißt, du sitzt in der Stille
lesen,
oder was?
Beten, so 20 Minuten mindestens im Wort sein und so. Und ich habe natürlich komplett versagt.
Du auch.
Habe ich nie hingekriegt. Und ich hatte eigentlich auch kein schlechtes Gewissen. Also ich habe immer gedacht, mir geht es eigentlich gar nicht so gut, wenn ich das jetzt morgens um 6 schon machen muss. Ich mache das lieber vor dem Schlafen gehen oder so. Aber ja, solche ungeschriebenen Gesetze. Oder halt das große Thema Sexualität, dass man sich aufsparen sollte. Das hat mit Perfektionismus ja auch zu tun. Also man soll wirklich perfekt und rein in eine Ehe gehen. Das war schon auch so ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz, ja, manchmal auch geschrieben. Habe ich auch komplett abgelust.
Ja, zum Glück. Also stell dir vor, du heiratest da jemand und ja, anyway.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das per se einfach scheiße finde, aber jetzt für mich das wäre wirklich nicht gut gewesen. Hätte ich jetzt da krampfhaft gewartet, bis ich irgendwie 30, 35 bin, na, also
nein.
Na. Also so ein bisschen so, aber Lila, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin extrem resilient gegenüber so öffentlichen Anforderungen. Also ich mache eigentlich eher das Gegenteil.
Also öffentliche Anforderungen, so, also das macht man und das nicht, da findest du, weißt du was?
Genau das Gegenteil. Also es zum Beispiel, es war doch Game of Thrones, war doch so eine beliebte, bekannte Serie. Alle haben das geschaut. Und es hätte mich grundsätzlich interessiert. Aber wenn das alle schauen, dann schaue ich das ganz sicher nicht. So.
Ich habe es nicht gesehen, weil es zu brutal ist für mich.
Ja, das kommt noch dazu, aber... Bei mir war es wirklich so, der erste Impuls war so, nein, also wenn das jetzt alle machen,
Ja. Hey, ich finde mich so wieder in vielem, was du sagst. Also ich meine, ich hatte als Yogini, als Yogi, habe ich ja dann auch irgendwie mich um 5 Uhr morgens hingesetzt, um zu meditieren und habe das irgendwie versucht gut zu machen und so. Und das, ich meine, das war einfach, ja, das war eben so dieses Bestreben danach, eine Form richtig zu erfüllen auf eine Art. Oder irgendwie, ich muss mindestens, was weiß ich, 2-3 Mal pro Woche meine Asana-Praxis machen, meine physische Praxis. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich versagt und so. Und dann aber auch, genau wie du sagst, diese Moment vom kompletten Gegenteil, wo ich so von, ja, weißt du was, ich könnte mich doch alt sein, ich mache einfach gar nichts mehr.
Aber wer sagt das? Also wer gibt diese Sachen vor?
Welche Sachen meinst du?
Dass man jetzt so und so, dass dann ist man die perfekte Yogini.
Ich glaube, zum Teil wird das ja schon auch so propagiert, eben wie du sagst, es gibt viele ungeschriebene und auch geschriebene Gesetze, die es zu erfüllen gibt als gute Christin oder dann auch als gute Yogini. Da gibt's, im Yoga gibt's schon auch so diese Verhaltensregeln, sowas wie die 10 Gebote.
Mhm.
Und ja, ich meine, dann ist auch, wie bei den 10 Geboten, es ist so eine Interpretationsfrage, was heißt es denn, quasi enthaltsam zu leben?
Hm.
Also heißt es, dass ich gar keine Sexualität leben darf? Heißt es, dass ich sie irgendwie in einer achtsamen Form lebe? Oder, also weißt du? Und ich finde, das ist wie so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der mir eben jetzt, an Punkt, an dem ich jetzt bin, wieder so entgegenkommt, ist einfach so diese uralte Wunde, von der ich das Gefühl habe, dass wir sie alle mit uns herumtragen, diese elende Paradiesgeschichte. Dass wie in uns drin, und das klingt jetzt vielleicht super abstrakt und weird, versucht mir zu folgen. Ich versuch's deutlich zu machen, dass in vielen von uns wie so diese Wunde drin steckt von der Geschichte von Gott hat uns aus dem Paradies geschmissen, weil wir was falsch, also ich kann nur von mir selbst sprechen, Gott hat mich aus dem Paradies geschmissen, weil ich was falsch gemacht habe, weil ich von diesem blöden Apfel diese Frucht gegessen habe, die ich nicht hätte essen sollen. Und wieso aus diesem Missverständnis vom rausgeschmissen sein worden, von dort leite ich so viele meiner eigenen, ich sage dir manchmal Behinderungen ab, meine eigenen Geschichten, die ich, Konditionierungen, die ich mit mir herumtrage, dass ich so denke, ja, das ist so verrückt. Und das ist ja nicht was Bewusstes. Also weißt du, es ist nicht, dass mir meine Mutter zum Beispiel immer diese Geschichte erzählt hätte und gesagt hat, siehst du jetzt? Und drum,
ja.
Überhaupt nicht. Das ist viel irgendwie älter und unbewusster. Ja.
Aber es geht um Annahme letztendlich, oder? Also quasi, wenn ich das so und so nicht mache oder nicht gut genug mache, dann habe ich vielleicht keine Berechtigung, überhaupt in dieser Gruppe zu sein oder mich so und so zu nennen, oder dann bin ich kein Kind Gottes oder bla bla bla.
Ganz genau, ganz genau, genau. Und ein gutes Beispiel dafür ist, und das ist jetzt schon ein bisschen peinlich, das so zu erzählen, aber
ja, nur,
letztens hatte ich einen Termin in Bergamo.
Mhm.
Und ich habe die Adresse in mein Google Maps eingegeben und bin losgefahren. Und am Schluss bin ich an der Adresse, also an dieser Straße in Milano gelandet, weil ich nicht überprüft habe, ob ich jetzt da wirklich die Viale Papa sowieso in Bergamo erwischt habe oder nicht. Weil ich dachte, ja, das gibt's ja nur einmal. Dann war so, gut, okay, dann kehren wir halt wieder um, gehen wir wieder nach Hause, weil das ist eine Stunde voneinander entfernt, diese Adressen. Das war dann nicht so. Habe ich meinen Termin verpasst, egal. Und beim Nachhausefahren habe ich gemerkt, wie ich regelmäßig wie so in eine Art Tagtraum gefallen bin. Mhm. Und dann habe ich falsche Abzweigungen genommen. Und dann musste ich wieder zurückgehen und wieder fangen wir nochmal an, zurück zur Straße. Dann bin ich wieder so wie, es ist wie so ein Nebel, der mich überkommen hat. Und ich bin wieder irgendwo abgedriftet, falsche Ausfahrt, okay, wieder zurück. Wieder abgedriftet, falsche Ausfahrt, okay, wieder zurück. Du kannst dir vorstellen, ein bisschen doof, ne? So unangenehm. Und irgendwann habe ich so zu mir selbst gesagt und ich habe so gesehen, okay, gut, wenn das jetzt das ist, was ist, und ich einfach immer wieder in diesen Tagtraum falle, in eine Fantasie von irgendwie mein Leben, wie es sein könnte, was da auch noch alles passieren könnte, dann ist das jetzt halt einfach das, was ist. Und es ist okay. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag in Italien herumfahre, so be it. Und das hat mich dann aber wirklich so, so, so berührt, weil ich habe in dem Moment genau diese Annahme gespürt. Ich habe gespürt und ich habe gesehen, okay, das ist jetzt wirklich etwas dumm und doof und nicht so angenehm, aber auch das quasi ist geliebt, auch das ist angenommen, auch das gehört dazu. Und das war dann so eine, und es ist immer noch, das ist so eine Befreiung, das immer wieder von Neuem zu sehen, dass auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Moment nicht mega klar bin und ich vielleicht eben einer Geschichte nachhange oder irgendwie mich da in einen Tagtraum ziehen lasse, das heißt nicht, dass ich deswegen, keine Ahnung, weniger wert bin, weniger gut bin. Und ich glaube, das, dieses Erlebnis mit diesem elenden Hin und Her und zurück und wieder ein bisschen führen und vor Schritt zurück in Italien, das war es, was mich so genau diesen spirituellen Perfektionismus entdecken lassen hat, dass ich so gemerkt habe, aha, okay, da steckt was Altes drin, was sagt, wenn dir sowas geschieht oder wenn du so unterwegs bist, dann dann kannst du nicht. Und mit welcher Berechtigung, oder? Dann kommt da noch mehr rein. Mit welcher Berechtigung machst du dann deine Arbeit und so weiter? Oder wie glaubwürdig bist du denn, wenn du einen Tag lang in Italien dich verlierst?
Und am Anfang diesen Termin, den du falsch, die Adresse falsch eingeschrieben hast. Also das war ja wieder Beginn. Ja, spannend. Also ich bin in solchen Sachen schrecklich. Ich habe letztes Mal in Interlaken zweimal die falsche Abzweigung genommen und bin nie auf die Autobahn gekommen. Und dann bin ich so innerlich verzweifelt.
Eben, gell?
Ja, und dann habe ich so einen Stress, weil ich finde dann den Ausweg nicht. Aber es ist ja eigentlich überhaupt nicht schlimm. Dann fährt man halt ein drittes Mal um diesen Kreisel. Das ist eigentlich, also, oder im Notfall halt an und dann schauen wir noch auf der Karte nach oder so.
Genau, aber es ist genau diese Verzweiflung, oder, die dann sagt, oh mein Gott, und jetzt hast du es wirklich verkackt. Ja. Auch wenn es nur um irgendwie Autofahren geht. Natürlich, es gibt dann auch andere Beispiele, wo dann diese Stimme oder diese Verzweiflung auch hochkommen kann von, hey, jetzt ist alles verloren.
Ja.
Jetzt ist der Moment, jetzt bist du wahrscheinlich wirklich, wirst du aus dem Paradies gekickt.
Ja, und da kommt ja dann ganz oft, das habe ich früher sehr, sehr oft gemacht, dass man sich selbst abwertet. Du hure Knubbel, kannst es jetzt eigentlich nicht besser. So. Und da habe ich auch, also das schaffe ich nicht immer, aber da habe ich echt angefangen, mich zu achten, wie spreche ich über mich. Also ich denke dann immer so an meine kleine Sarah und jetzt mittlerweile auch an meine alte Sarah. Will ich so, ich würde ja so auch nicht über andere Menschen sprechen. Wieso spreche ich über mich so? Und da bei diesem elenden Kreisel in Interlaken, da habe ich das wirklich auch gedacht. Heiland, jetzt bringst du das nicht mal an. So, und dann, ey, komm, Moment. Das ist ja überhaupt nicht schlimm.
Genau.
Und ich glaube, jetzt halt in Italien rum. Okay, irgendwann findet sie den Heimweg dann schon.
Ja, hat sie auch. Und es war okay und es ist nichts geschehen. Einfach ein bisschen, ein paar Stunden halt im Auto.
Aber Lila, hilf mir noch schnell, wo ist die spirituelle Komponente? Ist die spirituelle Komponente wegen diesem Termin oder das sich so verfahren, aber eigentlich müsste ich als Yogini doch wissen, wohin ich will oder wo liegt die Spiritualität?
Ich glaube, so in dieser unbewussten Erwartung von mit so viel Stille, mit so viel Klarheit, mit so viel Übung, sollte dir sowas nicht passieren.
Ach so.
Das ist es, das ist es.
Also du müsstest dich quasi selbst aus diesen Gedanken und Tagträumen hinausholen können.
Mhm, und zwar subito, sofort.
Ja, okay, ja.
Und eben einfach in jedem Moment 1000% in dieser Klarheit bleiben und auch aus dieser Klarheit zu handeln. Und das ist wirklich jetzt in den letzten Monaten, habe ich das immer wieder so in mir selbst beobachtet. Ich habe viele Gespräche geführt, auch mit Freundinnen über, wie ist das, wenn man sich auf Beziehungen einlässt und mit Kindern versus eben so der spirituelle Weg und schließt sich das gegenseitig aus? Gibt es einen Weg, wie das, ja, muss es ein Entweder-Oder sein? Wenn nicht, dann wie und so. Und einfach so diese, ich habe dort auch dort immer wieder so dieses, das führt jetzt hure weiter weg, sorry.
Nein, ich finde es gut. Ich bin dir dicht auf den Fersen.
Okay. Und dann auch dort so, dass eine Nachbarin hat mir gesagt, ja, weißt du, Lila, du bist schon so weit irgendwie entfernt von dem, was in Anführungszeichen normal und Schlusszeichen normal ist. Du kannst das quasi gar nicht mehr. Und so, wenn du eben eine Familie hast, dann bringt das total auf die Erde und ne. Und dann, wenn ich mir das so überlege, dann merke ich schon so, ja, gibt's irgendwas in mir, das sagt, irgendwie diese Form ist besser als jene oder ja. Diese Form ist eben perfekter als jene, muss ich quasi alleine bleiben, also zum Sitzen so einfach sagen.
Ja, oder kann man nicht das von dir halten, dass du so weit und spirituell schon bist und trotzdem tagträumen kannst und ein bisschen schusselig und manchmal halt auch nicht ganz so, vielleicht dann isst du halt mal einen Sack Chips und keinen, also, oder?
Ja, aber Herz, Sarah, Herz.
Ja, eben, also, aber das ist ja genau, das ist ja auch allgemein, also es ist, das meine ich mit diesem, es ist überall anzutreffen. Mhm. Also ich habe viele Freunde und Freundinnen, die sehr, sehr vegan unterwegs sind. Aber das schaffst du ja auch nicht immer. Sogar die hartgesottensten VeganerInnen haben irgendwo mal eine Berührung mit einem Lederprodukt. Mhm. Also, und ist dann jemand weniger echt und authentisch, wenn das eben nicht gelingt? Oder ich als Pfarrerin, ich habe also wirklich gottlose Tage. Macht mich das jetzt weniger eine Pfarrerin oder eine Christin? Nein. Also ein bisschen barmherzig sein mit sich selber, das finde ich schon wichtig.
Ja, natürlich. Und ich meine, das ist ja dann genau auch das, wo ich immer wieder drin lande, in diesem Angenommensein. Ich meine, das ist auch meine ganze Arbeit. Ist das, wenn ich mit Menschen arbeite, ist es so, hey, du bist im Fall einfach genauso, wie du bist. Mhm. Das ist wie so der Moment, wo schon Ja sei zu dir oder Gott hat schon Ja gesagt zu dir, so wie du bist, eben mit allem Komischen und Weirden und manchmal echt auch ein bisschen Dummen, aber es ist okay. Also weißt du, es gibt wie, und das ist das, was mich immer, wo ich immer wieder drin lande, was mich auch immer wieder so dann auch nährt, so dieses, es gibt nichts, was da irgendwie rausfallen könnte. Also weißt du, die Geschichte vom Vertriebenwerden aus dem Paradies, das geht eigentlich so gar nicht. Also
ja, ich habe jetzt vorhin auch gehört, also es geht ja wieder um Aufmerksamkeit. Also jetzt gerade mit diesem Auto. Und da warst du ja wohl nicht so aufmerksam. Du warst nicht am Sitzen in diesem Auto und auf dieser Straße am Fahren mit dem klaren Ziel vor Augen. Nein, du hast dich irgendwo in deinem Kopf verrannt. Und vielleicht war das sehr schön. Also das ist ja nicht immer negativ.
Nein.
Und da frage ich mich schon, also das eben, ich kenne das so ein bisschen aus dieser Bubble jetzt mit dieser Aufmerksamkeit und in den Körper kommen und so. Ja, aber manchmal sind wir doch Luft, die Busse. Also manchmal ist diese Aufmerksamkeit halt mehr Unaufmerksamkeit. Ist das so schlimm?
Nein, natürlich nicht. So in echt.
Voilà.
Nein, natürlich nicht. Aber so, wie soll ich sagen, so das Wissen, oder wenn wir jetzt von Aufmerksamkeit sprechen, dann die Aufmerksamkeit kann ja auch merken, eben wie abgelenkt, dass sie ist. Und so, und es ist voll okay.
Ja.
Und gleichzeitig, ich meine, das ist mir so klar und bewusst und gleichzeitig aber eben gibt es da so diese Punkte, diese Behinderungen, die das Gegenteil herumschreien. Und für mich macht es einfach Sinn, diese wie auch zu sehen und einzuschließen und im ersten Moment eben da über meine eigenen Füße zu stolpern und wieder da irgendwo im Gacko umfahren. Und dann aber zu sehen und zu sehen, okay, auch du, Quaki, du wirklich unnütze Konditionierung, auch du bist willkommen, auch du darfst hier sein. Und dort finde ich es dann, ja, so diese Geschichten vom Christentum, die haben schon einiges zu bieten in dieser Hinsicht. Ja. Ebenso, dass das Ganze gehört dazu. Ich meine, die Geschichte vom Kreuz ist für mich mega das. Es gibt nichts, was ausgeschlossen ist. Es gibt nichts, was nicht Gott ist, auch wenn es noch so beschissen aussieht.
Ja, und ich finde es ja auch immer sehr schön. Es gibt, das ist meine Lieblingsgeschichte mit Jesus, mit diesem, es ist ein Ölbaum oder so. Irgendwie war Jesus an diesem Tag nicht so gut unterwegs. Vielleicht hat er sich auch in Italien verfranst. Und dann schaut er diesen Ölbaum oder was es war an und sagt dann einfach, verdorre. Und dann verdorrt er. Kann überhaupt nichts dafür, dass er da steht. Also ist ja völlig nicht lieb, nicht perfekt, nicht Jesus-mäßig. Und genau. Es steht in der Bibel. Dann finde ich das, okay, dann dürfen wir schon auch ein bisschen ruhiger sein mit uns. Aber ich finde das auch schwer. Und es hat ja auch so viel mit Selbstbild zu tun. Ich habe eine Idee, wie ich sein möchte, gegen außen oder gegen mich selbst. Und dann 2-3 Wochen später, manchmal Jahre später, realisiere ich, oh nein, also das bin gar nicht ich. Oder ich kann das gar nicht repräsentieren. Ich bin gar keine so tolle Tochter. Ich habe immer gedacht, ich wäre so eine tolle Tochter oder ich wäre die beste Freundin oder keine Ahnung. Und dann nein, ich bin eigentlich nicht so gut in der... Also keine Ahnung, so als Beispiele, oder?
Ja, genau. Ah, mir gefällt diese Geschichte, die du da vom Jesus erzählst.
Hast du die gekannt?
Nein.
Wirklich? Ich glaube, die kennen eben wenige.
Für mich weist es wie so darauf hin, dass in Wahrheit, in echt sind wir wirklich frei. Und zwar auch eben frei, den Ölbaum anzuschnauzen, in Italien herumzufahren, irgendwie... Ja, wir sind auch frei, unklar zu handeln und es gehört alles dazu. Und ich finde... Das ist dann schon eine sehr frohe Botschaft.
Ich finde auch, dass man das auch aussprechen darf, dass man etwas Altes revidieren darf. Also ich finde, das geht mir manchmal jetzt gerade so politisch manchmal durch den Kopf, wo ich denke, gerade in Deutschland, aber auch in der Schweiz, viele Menschen, die so sich gerade sehr einfangen lassen von Populismus und so. Und irgendwann kommst du an einen Ort, also das ist ja nicht nur in diesem Thema, in allen Themen eigentlich, kommst du an einen Ort, wo du denkst, ich kann gar nicht mehr zurück. Es ist ja peinlich. Wenn ich jetzt eingestehe, ich habe die letzten 3 Jahre, keine Ahnung, geglaubt, dass Kondensstreifen am Himmel giftig sind oder dass, keine Ahnung, in meinem Essen etwas Schlechtes ist, was auch immer, jetzt stellt sich heraus, es ist nicht so, dann kann ich das doch nicht zugeben. Aber ich finde doch, eigentlich müssten wir so eine Kultur auch der Beichte, ist wieder so was Christliches, ja, aber dass wir einander beichten, hey, ich habe mich wirklich verfranst, ich bin da ewig lang rumgedüst, ich habe gedacht, das sei richtig, ich bin mir nicht mehr sicher.
Ja, und das eben, wie du sagst, in allen Bereichen, so, ich meine, das ist mir Ende letztes Jahr so gegangen, wenn wir schon bei Beichte sind und exponieren und so.
Was kommt jetzt?
Aber ich so gemerkt, oh, ich bin da in einer Beziehung, die in diese Richtung geht und irgendwie, ich glaube, ich will das gar nicht so. Und wie komme ich da jetzt wieder raus?
Weil du vielleicht auch Leute dann traurig machst und verletzt oder auch dich selbst.
Ja, mega. Und ebenso diese, das sich selbst eingestehen, okay, ich meinte, ich wollte das so, aber ich merke jetzt, ich möchte das so gar nicht. Ich sehe aber noch nicht, wie ich es vielleicht möchte.
Ja,
also weißt du, das ist so, ich finde, das sind... Das geht so an Knochen.
Ja, und ich will auch etwas beichten. Bei mir ist es ganz oft, dass ich denke, ich muss ja auch stark sein oder ich muss irgendwie ich bin so... cool und so unnahbar oder irgendwie so, ich stehe so über den Dingen. Das mache ich überhaupt nicht. Ich bin so ein Weichbecher. Was ich eins weine, wenn ich allein bin. Also ich komme überhaupt nicht klar. Ich finde es wirklich schwierig. Und das habe ich wirklich, letztens habe ich das auch gesagt, jetzt gerade zum Thema Beziehungen, da habe ich auch jahrelang immer so getan, als würde ich da drüber stehen. Und ja, so ein bisschen Liebeskummer. Und dann habe ich halt und so, ich brauche keinen Mann. Ich brauche keine Beziehung. Nein, ich mag das total. Ich bin voll ein Beziehungsmensch. Und ich bin hyperromantisch. Es ist peinlich. Also ich bin ja Feministin. Nein, ich mag das. Und ich mag Blumen und ich mag Aufmerksamkeit. Ich mag Zweisamkeit. Ich mag Intimität. Und es ist okay, ich darf das zugeben. Ich darf das sagen.
Ja.
Das habe ich ewig lange, habe ich das irgendwie so... Ich muss da irgendwie eine Coolness aufrechterhalten. Aber es bringt mir gar nichts, macht mich nur einsam.
Genau. Und so diese auch eine Erwartung von, okay, entweder bist du so oder du bist so. Mhm. Und du kannst nicht beides gleichzeitig sein. Das stimmt überhaupt nicht. Eben, ich kann gleichzeitig eine totale Chaotin und eine Perfektionistin sein. Du kannst gleichzeitig Beziehungsmenschin und Feministin sein. Also weißt du, das eine muss das andere nicht ausschließen. Aber wir sind uns so gewohnt, in diesen Schubladen, Kategorien, abgetrennten Dings da zu denken, zu handeln, zu sein. Dass es schwierig ist, eben so, der Kopf kann die Dinge nicht zusammenbringen, aber so im Wesen, in der Aufmerksamkeit, es ist für mich zumindest absolut klar, dass es beides gleichzeitig sein kann.
Ja.
Und dort wird es ja dann auch so super lebendig, finde ich.
Ja, und ist es nicht krass, dass wir uns selbst diese Boxen ganz oft machen?
Also ja, mal, natürlich.
Weil ich denke manchmal, es gibt dann schon auch gerade in so alternativen Szenen oft so eine Systemkritik und eine Obrigkeitskritik, die ich ja in vielen Punkten dann auch teile. Aber ich habe gerade diese Woche, hatten wir eine Weiterbildung mit meinen Pfarrkolleginnen und Kollegen und dann habe ich auch gesagt, also als erstes habe ich das System kritisiert, es ging dann um Zeitmanagement und so und ich habe gesagt, ja, also sorry, ich finde es einfach nicht so cool, dass wir jetzt an der Front wieder das Problem der Kirche lösen müssen. Es ist ein systemisches Problem. Und dann bin ich aber zurückgerudert, weil ich gesagt habe, ja, wer ist die Kirche? Letztendlich sind wir die Kirche. Also wir machen uns diesen Stress. Ich mache mir diesen Stress. Ich muss antworten. Ich darf keine Fehler machen in einem Mail, das ich beantworte. Solche Sachen, wo ich denke, das sagt ja niemand, das sage nur ich.
Mhm.
Ich habe so Ansprüche.
Ja, das stimmt. Oder? Das stimmt. So die Boxen, die Käfige, die bauen wir uns selbst. Mhm. Logisch. Also ich meine, es beginnt mit mir, es beginnt mit dir, es beginnt mit jeder Einzelnen von uns. Und dann natürlich ist schon auch berechtigt, das System zu kritisieren. Aber ja, eben wo in mir herrscht Krieg und also weißt du?
Ja, es ist spannend. Es geht eigentlich wirklich immer so letztendlich zum Kleinsten zurück.
Ja.
Du nennst das Paradies, diese Vertreibung. Es geht immer wieder dahin zurück. Also dieses Verlorensein, dieses Ausgeschlossensein, dieses nicht irgendwie Kontrolle vielleicht zu verlieren.
Genau,
so. Und das bei Menschen, die so eigentlich wild und frei sind, das finde ich schon sehr faszinierend.
Ja, und dann, okay, und dann ist wie so die Lösung, in Anführungs- und Schlusszeichen, davon ist wie, okay, gut, ich nehme diese Verzweiflung, ich nehme dieses Verlorensein, ich nehme diesen Schmerz, auch ob dem Gefühl vom Abgetrenntsein von Gott, ich nehme das wahr und ich nehme das quasi in die Arme und ich lasse das von der Präsenz dann, so würde ich es jetzt nennen, ich lasse das einfach gehalten sein und dort geschieht mega viel, mega, mega viel. Und das heißt aber dann nicht, dass diese Wunde in 5 Jahren, 2 Jahren, was weiß ich wann, dann nicht nochmals wieder hervorkommt und sagt, hey, im Fall, komm, ich schaue doch, wie es jetzt ist.
Ja, das finde ich mega gut. Ich habe das letztens gelernt, dass bei Bäumen, wenn die eine Verletzung haben, dass sich die Rinde, die wächst ja immer außen rum, und die wächst an der gleichen Stelle entlang, wo diese Wunde entstanden ist. Und sie bildet einfach einen kleinen Hocker, so eine kleine Rundung darüber.
Aha.
Und ich finde, es ist so ein Gleichnis für das Leben, für unsere Wunden, für unsere Schmerzpunkte. Eigentlich läuft das Leben ja nicht von A nach B oder bis Z, sondern es ist immer rund. Das heißt, du kommst an diesen Wunden wieder vorbei. Du hast eine gewisse Distanz dazu. In einem Jahr ist nichts mehr ganz so heftig, wie das letztes Jahr war und so weiter und so fort. Mhm. Aber sie kommen wieder. Und es bildet sich doch die Rinde darum so. Also die Lebensjahre, die laufen so rundherum. Das finde ich so schön.
Eben, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, ja, wir sind halt dran.
Ja. Das ist wirklich so herrlich pragmatisch.
Ja.
Gibt es da einen Punkt dazu, zu diesem Thema? Ich glaube, es ist höchstens ein Komma.
Ein Komma, um vielleicht die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, so, okay, und wo sind denn ihr, oder mit was sind denn ihr jetzt gerade dran? Was, auf welcher Runde befindet ihr euch?
Mhm. Und wie gnädig seid ihr mit euch? Wie liebevoll? Also ich glaube, man darf auch mal über sich fluchen, das ist schon okay, aber nicht zu lange, nur ganz kurz.
Ja.
Und dann das dritte Mal um den Kreisel, okay.
Ja, genau.
Aber so in diesem Dörfli bin ich auch schon gewesen. Ja, ja.
So gut. Wir beide wirklich mit den Autos. Irgendetwas.
Ja, ich fahre ja auch noch nicht lange Auto, muss man ja auch sagen. Also, okay. Das habe ich mir nachher gesagt. Du fährst seit irgendwie 3 Wochen Auto und du fährst alleine nach Interlaken.
Nein, das stimmt also, nicht. Meine,
hallo, das ist mega. Und dass du da die Ausfahrt nicht erwischt, ja, meine Güte.
Jetzt hast du erst letztens deine Theaterprüfung gemacht.
Im September letztes Jahr.
Brava.
Ja. Und schon allein rumgekurvt nach Interlaken.
Ja gut, das ist okay. Okay, das ist natürlich noch ein bisschen was anderes.
Ja, ich finde auch in deinem Kontext, also kann ich dir ja auch sagen, du hast jetzt diesen Termin verpasst und das ist ja doch etwas sehr Emotionales. Dann denkt man, nein, ich hätte das, habe mich vorbereitet drauf, ich hätte mich gefreut, bla bla bla. Und dann fährst du mit diesem Gefühl nach Hause. Ist ja kein Wunder, dass das irgendwie nicht ganz so klappt.
Eben, ein bisschen Liebe. Ja, nein, immer unbedingt. Großzügig, barmherzig.
Ja.
Sehr schön.
Sehr schön.
Danke.
Danke dir. Alles gesagt, Komma.
Komma.
Sarah Staub war das im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen mögt für unseren Podcast auf jener Plattform, auf der ihr uns gerade hört, sind wir unendlich dankbar. Das hilft uns nämlich, auch von anderen gefunden zu werden. Und euer Feedback, eure Fragen und auch eure ganz persönlichen Geschichten mit eurem Perfektionismus, die hören wir oder lesen wir sehr, sehr gerne, zum Beispiel via E-Mail contact@reflab.ch. Merci vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RefLab.